Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte aus 4 Fachbereichen. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Helga Henge mein Gast. Die Journalistin und Extrembergsteigerin hat 1999 als erste deutsche Frau erfolgreich den Gipfel des Mount Everest erreicht. Mittlerweile war sie auf allen 7 Summits, arbeitet als Coach und Keynote-Speakerin, hat 2 Bücher über ihre Expeditionserfahrungen geschrieben, das eine ist auch auf Englisch erschienen. Mit ihr spreche ich darüber, wie sich ihr Leben durch das Bergsteigen verändert hat, was diese Grenzerfahrungen sie gelehrt haben und was andere daraus lernen können. Hallo liebe Helga, ich freue mich wahnsinnig, dass du so kurz vor deiner nächsten Expedition dir Zeit genommen hast, zu mir zu kommen. Und wir unterhalten uns heute über all die Dinge, die du schon erreicht hast und was du Menschen mitgeben kannst.
Gerne, hallo.
Du warst 1999 als erste deutsche Frau auf dem Mount Everest. Was war damals deine Motivation?
Oh, Mann. meine Motivation, ich habe eigentlich keine Motivation gebraucht. Ich hatte 3 Jahre zuvor mit dem Klettern angefangen in der Kletterhalle in New York, habe dort als Moderedakteurin gearbeitet und ich habe die Männer immer bewundert, die auf den Everest gestiegen sind. Ich habe die Bücher verschlungen und meine Großeltern waren schon dort. Und das war für mich immer das größte Abenteuer, was man sich zumuten kann. Aber ich war mir auch klar, dass ich kein Everest-Bergsteiger bin. Dass ich bin nicht dieser hart gesottene Bergheld mit rauem Bart und eingefrorenem Barthahn. Sondern ich bin jemand, der erst spät mit dem Klettern angefangen hat und ich hatte einfach irgendwann das Gefühl, ich glaube, ich kann das. Ich bin echt gut am Berg. Ich liebe das über alles, mit den Männern unterwegs zu sein. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich glaube, ich kann das und ich glaube, ich darf das jetzt auch, weil ich mich gut vorbereitet habe.
Also man hat dann auch so ein Gefühl, wann der richtige Moment ist, oder? Wann man sich sowas auch zutrauen würde.
Ja, das kommt. Also lang ersehnt, dass man denkt, bin ich schon so weit. Ich habe lang mit mir gerungen und natürlich habe ich auch Feedback eingeholt von anderen Bergsteigern, mit denen ich unterwegs war. Ich glaube, es war hauptsächlich die Realisation, dass ich am Berg nicht alleine bin. Ja. Also man denkt ja immer, die Männer, die sind da, Reinhold Messner, die sind da ganz alleine raufgestiegen. Und vielleicht sind manche das auch. Aber die meisten, die ich kennengelernt habe, sind mit einem großen Team aufgestiegen, haben sehr viel Support gehabt im Basecamp, mit Köchen, mit Logistik, mit Basecamp-Manager, Sherpa Power am Berg. Und dann auch das Zweite ist, dass man auf diesen Berg nicht in einem Stück hinaufsteigen muss, sondern dass es ganz viele kleine Zwischenetappen gibt, wo man auf- und wieder absteigt, sich wieder ausruhen kann im Basecamp. Und als ich das so nach und nach kennengelernt habe, habe ich schon das Gefühl gehabt, ich glaube, ich kann das auch.
Und kannst du noch sagen, wann der erste Moment war, wo du gesagt hast, das möchte ich jetzt auch machen und dann wirklich dich auf die Reise gemacht hast? Wie viele Monate, Jahre das waren?
Also der Moment, wo ich gedacht habe, das mache ich jetzt, war 2 Monate vor der Reise. Das war sehr, sehr kurz. Das war sehr kurzfristig. Aber ich hab lange, lange, lange schon trainiert und andere 8000er, 6000er gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich gehe zum Trekking an den Everest. Ich schließe mich mal einer Expedition an und gehe als Trekker mit, um mir mal den Berg anzuschauen, nach Tibet zu fahren. Das war so mein großer Traum. Und dann in einer Nacht, weiß ich noch, schlaflose Nacht, ich habe gedreht und gedreht und überlegt, konnte nicht einschlafen. Und dann habe ich dem Bergführer geschrieben, habe gesagt, ich bin kein Trekker, ich möchte auf die Expedition mitkommen als Expeditionsteilnehmerin und ob er das für eine gute Idee hält.
Und das war wohl offensichtlich, hat er gesagt, das ist eine gute Idee und wir nehmen dich mit.
Ja, gesagt, es wäre ihm recht, wenn ich noch ein Jahr warten würde. Er würde mich gern nächstes Jahr erst mitnehmen. Aber ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich will, wenn, jetzt, sofort. Und dann hat er es möglich gemacht, was wirklich toll war.
Aber da sieht man mal, wenn man den Willen hat oder die Vision von etwas und dran glaubt, dann kann man auch einen Mount Everest erreichen. Was hat diese Erfahrung mit dir gemacht? Also bist du zurückgekommen, du warst ja damals Modejournalistin, hast du dein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt und gesagt, ich möchte jetzt ganz viele dieser Art von Dingen machen, oder ist das erstmal so ein Gefühl von unglaublichem Glück, dass man das geschafft hat?
Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Weil ich in den Jahren der Vorbereitung, also so die 3 Jahre, wo ich mich intensiv vorbereitet habe, auch physisch natürlich durch Extremsport, ich habe nie drüber nachgedacht, was mache ich eigentlich, wenn ich den Everest am Gipfel stand? Was mache ich danach eigentlich? Also der Berg war so groß, dass ich überhaupt nie überlegt habe, was passiert danach? Ich konnte nie hinter den Berg schauen und ich war völlig verblüfft, glaube ich auch. Also ich weiß noch, wie ich im Basislager saß und raufgeschaut habe und gedacht habe, da war ich oben. Krass.
Unglaubliches also Gefühl, sicher.
Und bin dann, also klar, im ersten Moment ist Party und so das große Glück, auch wieder zurückzukommen, im Leben zu sein, im Basislager zu sein. Und dann das Zweite war, als ich nach New York gefahren bin, bin ich in ein richtiges Loch gefallen.
Ah ja?
Also ich war richtig... Ich war erleichtert, dass ich wieder zu Hause war und der Luxus und auch in der Modewelt die Leichtigkeit wieder und das Bunte und Durcheinander, was ich auch über alles liebe. Aber ich bin erstmal in ein richtiges Loch gefallen. Ich hatte so das Gefühl, mein Ziel ist fort. Also ich weiß gar nicht mehr, warum ich aufstehen soll in der Früh. Ich muss gar nicht mehr laufen gehen.
Das ist ja auch eigentlich kein schönes Gefühl, um Gottes Willen.
Ich habe einfach keinen Plan für danach gemacht und das ist mir nie mehr wieder passiert. Also jetzt, wenn ich auf einen Berg gehe, weiß ich schon, wenigstens mit einem Auge so im Lichtblick in der Ferne, weiß ich schon, da ist noch was, wo ich auch gerne hin möchte. Da habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt damit, aber ich habe schon so einen Lichtblick in der Ferne. Das habe ich beim Everest damals nicht gemacht und das war echt ein Fehler.
Also man braucht eigentlich immer so für sich das nächste Ziel vor Augen in irgend oder die Idee, was man als nächstes besteigen oder welchen Berg man als nächstes besteigen möchte.
Ja, finde ich schon. Also auch ich glaube auch im richtigen Leben auch wenn man, also ich erinnere mich auch, dass ich Abitur gemacht habe und ich habe mich schwer getan in der Schule und ich war eine von denen, ich war sehr fleißig, aber es ist nicht leicht gekommen und ich habe mich zu Tode gelernt, hatte ich das Gefühl. Und dann war dieses Abitur vorbei und dann hatte ich überhaupt keinen Plan. Ich stand da und habe gedacht, ja, was mache ich jetzt? Also ich glaube, man lernt mit dem, ich glaube, wenn man, oder jedenfalls ich, wenn ich älter werde jetzt, ich lerne, dass ich einfach noch ein Auge schon in die fernere Zukunft werfen muss, damit ich dann, wenn ich mich so, und ich bin natürlich auch jemand, der sich, ich lasse mich so ein auf diesen Berg und auf die Vorbereitung. Und das muss man für einen Berg wie den Everest auch, oder auch für das Abitur muss man sich auch total einlassen, dass man so Scheuklappen vor den Augen hat, damit man sich ganz konzentrieren kann. Und ja, man muss eben ein Auge auftun, um in die Ferne zu blicken.
Du hältst mittlerweile überall auf der Welt Vorträge und nimmst deine Zuhörerinnen mit auf deine Expeditionen. Was können Menschen für sich persönlich aus deinen Erfahrungen lernen, würdest du sagen?
Ich glaube, wir können vom Berg ganz viel lernen. Also ich habe ganz viel vom Berg gelernt. Der Everest ist eine ganz wunderbare Metapher für unser Leben. Ich glaube, dass wir alle in unserem Leben einen oder auch mehrere Everests haben.
Ja, mehrere.
Ich glaube, manche suchen wir uns selber aus.
Absolut.
In unserer großen Neugier und Abenteuerlust und ein bisschen Größenwahn manchmal vielleicht auch.
Ja.
Und andere werden uns zugeteilt. Da haben wir gar keine Wahl. Die kommen und dann müssen wir damit umgehen. Und manchmal steht man vor der Herausforderung wie vor einer Nordwand, die dann steht wie eine Göttin. Größer, mächtiger, steiler und man fühlt sich plötzlich furchtbar klein und hat das Gefühl, oh Gott, jetzt habe ich mich zwar gut vorbereitet und ich dachte, ich kann das und jetzt stehe ich hier und es ist überwältigend.
Ja, und auch das Gefühl manchmal, dass man gar nicht weiß, wie man da hochkommen soll oder den Berg überhaupt erklimmen soll oder all diese Hürden, die bis man es nach oben geschafft hat, wie schaffe ich die?
Ja.
Ohne Angst und ohne Sorge. Und man hat ja, ich glaube, die Angst ist doch immer eine große Blockade in so vielen Dingen.
Ja, die Angst, also die, ich finde, die Angst ist ganz gut. Das bringt den Respekt.
Ja, das braucht
es auch. Das
auch gut,
das braucht es auch. Also das Erste, was am Everest passiert ist, und das erzähle ich in den Vorträgen auch, ist, du stehst vor dieser Nordwand und denkst, um Gottes Willen, was habe ich mir nur dabei gedacht, mich bei dieser Expedition zu bewerben? Bin ich wahnsinnig? Die ist ja viel größer als ich. Und ich glaube, so Momente gibt es im Leben, wo man eigentlich gut vorbereitet ist und eine ganz tolle Idee hat. Und dann steht man davor, kommt dieser Moment der Ernüchterung. Und das Erste war, dass ich mich umgeschaut habe und gedacht habe, ich bin ja nicht alleine. Ich habe ein großes Team. Und auch wenn einem das oft nicht bewusst ist, ich glaube, wenn wir uns genau hinsetzen und mal aufzeichnen würden, wer alles in unserem Team ist und länger überlegen würden, dann würden wir merken, dass da viel mehr Menschen sind, als wir auf den ersten Blick denken. Viele stille Begleiter, die uns unterstützen, die in unserem Team sind und die dabei sind und auf die wir uns verlassen können. Und das Zweite ist, dass man den Berg in kleine Stücke zerlegen kann. Also das haben wir gleich gemacht. Wir haben gleich den ersten Ausflug unternommen und sind so einem Adlerhorst drauf geklettert und haben uns unseren Berg angeschaut. Und unser Bergführer hat gezeigt, schau, dort machen wir das zweite Basislager und dann machen wir das erste Höhencamp hier und dann das zweite dort, das dritte dort, das vierte dort und dann gehen wir auf die Gipfelpyramide. Und dann habe ich gedacht, ach okay.
Das ist ja zu erreichen.
Das ist zu erreichen. Es ist jeweils eine Tagesetappe, das kann man sich einteilen. Wir werden auf- und absteigen, dazwischen immer wieder im Basislager so zur Ruhe kommen, ausruhen, auftanken und stärken und dann wieder aufbrechen. Und plötzlich ist der Berg nicht mehr so bedrohlich.
Ja, und wahrscheinlich auch diese Etappen haben dann einem auch das Gefühl gegeben, das ist machbar.
Ja.
Und das kann man wirklich aufs ganze Leben übertragen, finde ich, wie
und
du
das
richtig
sagst.
Und
das, glaube ich, muss man zu Hause dann auch machen. Also wenn man so erschüttert ist und, also ich bin am Buch schreiben und um ein ganzes Buch zu schreiben, wieder mal, wo ich mir geschworen habe, ich schreibe kein zweites, drittes Buch mehr. Aber dann ist schon natürlich die Neugier und das auch machen zu wollen. Und dann sitzt man davor und denkt sich, um Gottes Willen, 400 Seiten, wie soll ich das machen?
Unglaublich.
Und dann denkt man, na ja gut, Berg für Berg, Kapitel für Kapitel. Und jedes Kapitel hat so und so viele Seiten, jede Seite hat so und so viele Wörter. Und wenn es einem ganz schlecht geht, dann muss man bis zu den Buchstaben runterzählen. Und ist auch okay.
Ja,
also,
absolut.
Ich glaube, im Leben geht es darum, sich nicht so große Schritte vorzunehmen und so, ja, dass die Angst zu groß wird und man dann in so einen Lähmungszustand kommt, sondern zu portionieren, zu sagen, so, dann hacke ich es in kleine Stücke und dann ist es viel leichter vorstellbar auch.
Ich glaube, das muss man manchmal auch erst lernen.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich auch wirklich eine Frage des Alters, dass man das so betrachten kann.
Ja, also es hat ganz viel damit zu tun, das Ego gehen zu lassen.
Ja.
Also sich nicht zu sagen, ich bin so toll, ich muss diesen Riesenberg in einem Stück hinaufsteigen. Nein, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin zwar toll, aber nicht jeden Tag. Ich habe gute und schlechte Tage und ich teile mir den Berg jetzt ein. Ich mache kleine Stücke draus und ich nehme die anderen mit, die dabei sind, die mich unterstützen. Und ich bin auch bereit, andere zu unterstützen. Wir sind ein Team. Nicht jeder muss alles können. Nicht jeder muss den größten Rucksack tragen.
Ja, ich finde, also das kann ich auch nur aus meiner eigenen Erfahrung mit meinem Team sagen. Ich finde, man ist immer selbst nur so gut wie sein Team, weil das Team macht einfach auch alles sozusagen so, dass jeder eine Fähigkeit hat, die der andere vielleicht nicht hat und alle zusammen erschaffen was ganz Großes. Also ich bin da auch voller Dankbarkeit in meinem beruflichen Leben, das ist so, dass man das so sagen kann, aber natürlich auch im Privaten ist es ja auch so, dass man Freunde hat und die Familie, die einen dann auch stützen kann an der einen oder anderen Stelle. Aber man muss erst an den Punkt kommen, Hilfe anzunehmen und nicht zu denken, man muss immer alles alleine schaffen. Was das bestätigt, was du sagst.
Ja.
Erst der Mount Everest, dann die Seven Summits. Wird man süchtig danach? Fühlst du dich getrieben? Und was treibt dich immer wieder aufs Neue an?
Also getrieben fühle ich mich nicht. Also meistens komme ich von der Expedition zurück und denke mir, okay, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt habe ich genug. Jetzt war ich wirklich auf ganz vielen Bergen und gut, ja. Es ist schon auch immer sehr karg und auch einsam. Man verbringt doch, obwohl wie ich immer im Team gehe, ist doch das Gehen und auch die Beschwerlichkeit der Anstrengung, es ist schon oft auch so ein bisschen eine Pilgerreise zu mir selbst. Und ich bin dann immer ganz froh, zurückzukommen und wieder so mehr zu pilgern, sondern unter die Menschen zu gehen und so ein unbeschwertes, mich so hineinzustürzen in die richtige Welt wieder. Und meistens gehen nicht viele Monate ins Land, bevor die Sehnsucht wiederkommt. So die Sehnsucht aufzubrechen, auszubrechen, ans andere Ende der Welt zu fahren und was Neues zu erfahren, Abenteuer, mich einzulassen auf etwas, was ich noch nicht kenne, was mich fasziniert.
Das ist auch sehr faszinierend. Aber dein Mann und deine Familie, und wie stehen die dazu? Ich meine, es ist ja auch ein Risiko, wenn du auf so einen Berg steigst.
Ja, ich finde, dass ich immer sehr behutsam in die Berge gehe. Also ich habe natürlich die 8000er hinter mir gelassen, als ich schwanger war. War schon klar, dass das nicht geht. Und jetzt sind die Kinder 17 und 18 und es kommt bei mir zum ersten Mal so das Gefühl, erstens das Loslassen, also die Kinder auch loszulassen, das fällt mir ehrlich gesagt ganz schön schwer, hatte ich gar nicht so gedacht.
Hättest du nicht gedacht?
Nee, das fällt mir jetzt schon schwer, wo Maria hat Abitur und Luca macht nächstes Jahr Abitur und jetzt heißt schon, ja, etwas, an was ich mich so gewöhnt habe, unser Basecamp zu Hause, wo alle da sind und gemeinsam essen, das wieder so ein bisschen gehen zu lassen, weil die natürlich auch raus wollen in die Welt. Und jetzt kommt auf der anderen Seite auch für mich die Chance, große Projekte, die ich irgendwann mal, von denen ich mal geträumt habe, wieder anzugehen und auch länger weg zu sein. Nicht, dass ich mich in größere Gefahr begeben würde. Ich finde, ich war nie in großer Gefahr am Berg. Ich war immer sehr behutsam. Ich war immer bereit, umzudrehen. Und das wird sich auch nicht ändern. Aber es ist eher die Zeit, also dass ich sagen könnte, Mensch, ich könnte jetzt auch mal 3 Monate in den Himalaya fahren und es ist okay, die Kinder sind okay.
Und was ist so dein größter Traum? Hast du noch einen Traum, so wie damals den Mount Everest zu besteigen? Gibt es einen Berg oder eine Reise, die du noch unbedingt machen möchtest jetzt, wo du mehr Zeit hast oder wo du ja dann die Monate lang weg sein könntest?
Also es gibt viele so kleinere Berge, wie der Pico da Neblina jetzt in Brasilien, auf den freue ich mich wahnsinnig. Und am Sonntag geht schon los. Was ich auch gerne machen würde, wovon ich immer geträumt habe, ist mal eine Zeit lang im Himalaya zu leben. Also ich würde so gerne mal einfach eine ganze Saison oder ein halbes Jahr bei einem Schulprojekt helfen und in der Bäckerei die Cookies backen und aushelfen und einfach mit den Sherpas im Himalaya, im Kumbu oder auch in einer anderen Region des Himalaya einfach mal zu leben und zu bleiben. Also nach der Expedition nicht heimzufahren, sondern zu bleiben und mehr Zeit mit den Menschen dort zu verbringen.
Ich würde sofort mitkommen.
Ja.
Also sag mir, wenn du es vorhast. Wie hältst du dich denn fit? Also wie ist denn dein persönliches Programm, wenn du dich jetzt zum Beispiel jetzt auf nächsten Sonntag, startest du ja wieder los. Wie ist da deine Vorbereitungsphase?
Ich bin eigentlich immer ein bisschen im Training. Ich habe viel Yoga gemacht lange, immer noch. Ich habe mir die Schulter verletzt und musste genäht werden und das hat jetzt ein bisschen eine Auszeit vom Yoga bedingt, leider. Ich gehe ins Fitnessstudio, Crosstrainer, auf den Stepper, aufs Fahrrad, die Geräte, mache aber auch meine eigenen Yoga-Übungen. Also ich mache schon viel Fitness. Mein Sohn ist eine große Inspiration. Wir inspirieren uns gegenseitig, weil der totaler Fitness-Fan geworden ist, Gott sei Dank jetzt. Und der geht mit seinen Jungs und oft muss ich ihn hinfahren oder abholen und dann denke ich mir, gehe ich gleich mit. Und so inspirieren wir uns gegenseitig, das ist ganz gut.
Gibt es denn einen Körperteil, das besonders bei dieser Expedition, wenn du so auf den Berg gehst, sehr gefordert ist? Oder ist der ganze Körper oder ist vor allen Dingen die Beine, würde man ja jetzt erstmal denken? Oder auch Atmen oder also so für so einen Laien?
Ja, das Atmen ist super wichtig. Das Atmen ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Das habe ich von Anfang an, also das habe ich schon vorm Bergsteigen viel trainiert, weil ich schon lange Yoga mache und das gelernt habe auch dort. Also die Atmung, wie man sich hilft, gut zu atmen und bewusst zu atmen auch. Was mir immer, mein Ding ist immer der Rücken. Ich bin jetzt eher schmal und der große Rucksack ist für mich immer schlimm. Deswegen reduziere ich auch immer sehr, sehr meine Bedürfnisse am Berg, damit der nicht so schwer wird. Aber mir tut meistens der Rücken weh. Also ich muss schon schauen, dass ich jeden Tag, nach wenn wir 4, 5, 6 oder auch 10 Stunden gewandert sind mit dem Rucksack, dass ich danach im Camp noch einfach ein paar Yoga-Übungen mache, um den Rücken zu entlasten und ein bisschen zu stretchen und dehnen, damit ich am nächsten Tag wieder gestärkt losgehen kannst.
Und kannst du da schlafen eigentlich? Also auf dieser Reise kann man da gut schlafen oder schläft man da gerade gut oder?
Also im Basislager schlafe ich gut, ja. Das Basislager ist immer am Berg so die Komfortzone. Da sind wir praktisch zu Hause. Das ist unser Zuhause am Berg, wo wir alle als Team zusammen sind, wo die Küchenmannschaft ist, wir gut versorgt werden und dann steigen wir auf. Und Basislager ist eigentlich auch der Platz, wo man sich's richtig gemütlich macht. Oben am Berg ist es meistens sehr karg, sehr kalt und dann auch kommt an den großen Bergen die Höhe dazu.
Ja.
Und in der Höhe ist der Körper, also manche schlafen wie ein Stein in der Höhe, ich überhaupt nicht. Ich tue mir eher schwer und es ist eher so ein Ruhen. Und vor allem an den hohen Bergen ist natürlich auch, sobald die Sonne weg ist, ist es irre kalt. Und dann hast du nur noch einen Platz, ist tief in deinem Schlafsack. Und dann liegst du da aber 12 Stunden und legst und drehst dich. Und es ist jetzt nicht so, dass man auf irgendeinem Daunenduvet und einer schönen Matratze liegt, sondern das ist 1,5 Zentimeter eine dünne Matratze, die auf Eis liegt und es ist ungemütlich. Und die große Kunst ist, glaube ich, es sich gemütlich zu machen. Also so gemütlich wie möglich. Und da habe ich ganz viel von den Sherpas auch gelernt. Dieses sich einlassen und aus dem Yoga auch dieses in Shavasana liegen und einfach zur Ruhe kommen und im Hier und Jetzt zu sein, nicht zu grübeln, nachzudenken, was mache ich morgen und wie werde ich und hoffentlich schaffe ich das, sondern anzukommen und wenn dann der tiefe Schlaf kommt, wunderbar, und wenn er nicht kommt, der Körper kann sich auch erholen, indem er sich einfach nur ausruht. Das muss man allerdings bewusst machen.
Also es klingt alles wirklich sehr, sehr, sehr schön und sehr faszinierend. Und ich finde, man kann vieles von dem, was du gerade erzählt hast, auf sein Leben übertragen. Mhm. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Wir wünschen dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg für deine nächste große Reise, die am Sonntag losgeht. Und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke für das schöne Interview.